Mit der Frage, wer oder was uns Freude macht, beschäftigt sich heute unser Wochenlieder-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist mir eine Freude, denn dieses Lied, was wir heute dabei haben, das tut, so glaube ich, vielen Menschen gut und ist ihnen ans Herz gewachsen. Ja, jetzt wollen wir das schon auflösen. Es geht heute um das Lied.
Jesu, meine Freude heißt es und steht im Gesangbuch unter der Nummer 396. Es eröffnet die Rubrik Geborgen in Gottes Liebe, hat also eine ganz besondere Stellung im Gesangbuch. Den Text hat Johann Frank geschrieben. 1653 wurde das Lied das erste Mal gedruckt. Die Melodie stammt von Johann Krüger, wieder mal, wenn wir den nicht hätten. Und es ist eins der Wochenlieder für den Sonntag Letare. Das ist der rosa Freudensonntag mitten in der Passionszeit. Begrüßen euch wieder einmal
Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik.
Und mein Name ist Katrin Mette, ich gehöre zur Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche.
Und wir sitzen in der wunderbaren Bibliothek im Klosterhof Meißen und haben uns einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Cordula, Cordula Skope.
Hallo.
Ich darf dich kurz vorstellen, das machen wir immer bei unseren Gästen und Gästinnen so. Du bist Kirchenmusikerin in Gießen. Aufgewachsen und kirchlich sozialisiert in Dresden, Studium der Musikwissenschaft und Germanistik und Anglistik. Und dann hast du auch noch Kirchenmusik studiert in Frankfurt am Main an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und seitdem du in Hessen kirchenmusikalisch aktiv bist, lebst du mit deiner Familie, deinen drei Töchtern in Gießen und bist Gemeindekantorin und Dekanatskantorin in Gießen. Du hast uns erzählt, du bist in der Lehre aktiv, im Herausgeberkreis der Fachzeitschrift Musik und Kirche. Die werden sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Ja, sehr bunt, viele Schwerpunkte. Vokalmusik, Kinder- und Jugendchor, Lied und Liedvermittlung, Hymnologie. Ja, und anscheinend verbindet dich was mit unserem Lied, denn du hast dir dieses Lied rausgesucht. Cordula, was ist der Haken? Was bindet dich an das Lied hier, so meine Freude?
Also Jesu, meine Freude ist natürlich eins der Lieder, was man kennt, wenn man in Gottesdiensten und Kirche unterwegs ist. Die wunderbare Melodie ist so ein ganz bekannter Begleiter aus unserem großen Liederschatz. Und sofort nach den ersten Tönen erkennt man diese schöne Melodie. Und ich kenne und liebe natürlich die tollen Choralbearbeitungen, die es zu dem Lied gibt. Allen voran die bekannte Bach-Motette.
Das hätte ich auch gesagt, wenn du es nicht getan hättest.
Genau, die kennt ihr auch. Und dann habe ich besondere Verbindung zu dem Lied. Ich habe erste dirigentische Erfahrungen mit der Kantate Jesu, meine Freude von Dietrich Buxtehude gesammelt und zwar hier in Sachsen auf einem sehr prägenden Dirigierkurs 2003 hier in Pirna mit Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger und da hat sich mir das Lied und der Text und die Melodie sehr tief eingeprägt. Und als Organistin kenne ich natürlich auch die verschiedenen Bachschen Choralbearbeitungen, allen voran das schöne Stück aus dem Orgelbüchlein. Und dann freue ich mich, dass ich jetzt hier zu Gast bin. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. In diesem Jahr feiern wir ja das Jubiläum 500 Jahre evangelische Gesangbücher. Und im Dekanat Gießen, wo ich tätig bin, haben wir dieses Jahr eine Aktion mit 12 Monatsliedern. Und das Monatslied für März ist Jesu, meine Freude. Und das passt doch gut hier.
Ja. Und wir freuen uns auf eine wunderbare Einspielung unseres heutigen Liedes. Cordula Skopel hat dieses Lied für uns eingesungen.
Jesu, meine Freude, meines Herzens Freude.
ist das Lied auch sehr lieb. In meiner Erinnerung hat mich dieses Lied sogar, als ich noch ein Teenager war und die typischen Teenager-depressiven Phasen hatte, die man da so hat, oder melancholische Phasen, sagen wir es mal so, da hat das Lied mich getröstet, kann ich mich wirklich dran erinnern. Es ist so ein trotziges Lied, ne? Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, heißt es in Strophe 2 oder in Strophe 3, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe, das sind doch fantastische Widerstandssätze. Ja, und die Bach-Motette, Cordula, die kenne ich auch, habe ich auch schon mitgesungen, die ist natürlich der Hammer.
Wunderbar, die dritte im Bunde. Aber jetzt geht es nicht um die Bach-Motette, sondern wir folgen streng dem Diktat unseres Drehbuchs und da berichten wir zuallererst zum Autor des Textes.
Das ist Johann Frank und ich habe ein Zitat gefunden, das der Gubener Pfarrer Primarius Sturm bei der Beerdigung von Johann Frank formuliert hat, der hat über den Verstorbenen gesagt, er lebet und wird leben in seinen geistlichen Liedern und Gesängen. Recht hat er. Na, Johann Frank hat über 100 geistliche Liedtexte geschrieben, die allermeisten singen wir heute nicht mehr, aber zumindest dieses Lied, Jesu meine Freude, das hat durch die Jahrhunderte hindurch Bestand gehabt und ich denke, es wird auch noch lange Bestand haben weiterhin. Johann Frank ist in Guben geboren im Juni 1618. Kennt ihr Guben?
Nein, vor der Beschäftigung mit dem Lied noch nie gehört.
Also kennen ist zu viel gesagt, aber ich war auch noch nie dort. Aber ich kenne Guben schon, den Namen dieser Kleinstadt im Spree-Neiße-Ecke da, im brandenburgischen Niederlausitz, weil er im DDR-Lehrbuch war. Ich bin ja durch die DDR-Schulzeit geprägt worden und Wilhelm Pieck, der erste Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, wurde dort geboren und natürlich musste das jedes Grundschulkind lernen.
Zurück ins 17. Jahrhundert. Wenn man mal der Biografie von Johann Frank so ein bisschen nachgeht, ist, denke ich, eine wichtige Station, dass sein Vater gestorben ist, als Johann gerade mal 2 Jahre alt war. Der Vater, der hieß auch Johann Frank und er war Jurist und Ratsherr in Guben und Johann Frank der Jüngere wird ihm da auch nachfolgen in diesen Funktionen. Johann Frank besuchte die Schule in Cottbus, Stettin und Thorn. Er schrieb schon in seiner Schulzeit Gedichte und übersetzte auch eine Tragödie von Euripides. Er studierte dann Jura in Königsberg und kam dort auch intensiver mit der Poesie in Kontakt. Er beschäftigte sich mit der Poesie. Sein Lehrer wurde Simon Dach und Johann Frank gehörte, wie Simon Dach auch, zur sogenannten Kürbishütte.
Ja, und wer wissen möchte, was die Kürbishütte war, der hört unsere Sendung zu Such, wer da will, Gesangbuch Nummer 346 nach. Ihr wisst, da haben wir darüber gesprochen im Zusammenhang mit Johann Stobäus. Und wer nochmal eine Kurzerklärung hören möchte, die Kürbishütte war im 17. Jahrhundert der Musenort eines literarischen Freundeskreises und dieser traf sich in Königsberg in Preußen in einem Garten.
1645 ließ sich Johann Frank in Guben als Anwalt nieder und ein Jahr später gab er bereits eine erste Sammlung seiner eigenen Gedichte heraus. Und diese Sammlung trug den Namen Der Vater unser Harfe erster Chor.
Seltsamer Name.
Was war das? Das waren Vater unser Paraphrasen, die Frank als Schlussstrophen für sämtliche Melodien und Versmaße bekannter Kirchenlieder geschaffen hat. Habt ihr das gewusst?
Nee.
Oder schon mal sowas Ähnliches irgendwie gefunden oder gesehen?
Nee, noch nie gehört. Das ist spannend. Spannende Blüte der Liedgeschichte. Mhm.
Es folgten dann weitere Veröffentlichungen von Frank. Die trugen Namen wie Geistliches Zion oder Irdisches Helikon. 1648 wurde Frank Ratsmitglied in Guben und später auch Bürgermeister. 1671 wurde er bestimmt als Landesältester des Markgrafentums Niederlausitz. Das heißt, er vertrat Guben im Landtag der Niederlausitz. By the way, wusstet ihr, warum der Landtag Landtag heißt? Mhm. Das habe ich jetzt rausbekommen im Zuge der Recherche zu Johann Frank. Also der Landtag war ja die Zusammenkunft der Ständevertreter, also Adel, Klerus, Städtevertreter und die kamen für einen Tag zusammen, um Angelegenheiten eines Landes, also in unserem Fall des Markgrafentums Niederlausitz, zu verhandeln. Da ging es um Steuern meistens und weil die nur einen Tag zusammen waren, hieß das Ganze Landtag und es hat sich sozusagen bis heute transportiert, dieser Name. Fand ich interessant. 1677 ist der Johann Frank dann gestorben in Guben. Und wir haben im Vorfeld uns schon ein bisschen ausgetauscht, gerade über die Biografie und festgestellt, dass der Johann Frank einen Großteil seines Lebens im Dreißigjährigen Krieg gelebt hat. Ne?
Es gibt noch weitere Lieder von ihm. Ich habe gelesen, über 110, die in die meisten evangelischen deutschen Kirchengesangbücher aufgenommen wurden. Viele sind aber in Vergessenheit geraten. Und in unserem Gesangbuch, im evangelischen Gesangbuch, finden wir noch ein zweites Lied. Das Lied Nummer 218, Schmücke dich, o liebe Seele. Ja, beide haben die Melodie von Johann Krüger in den Regionalteilen zum evangelischen Gesangbuch, zum Beispiel in Bayern, Thüringen, Österreich, Baden, Elsass, Lothringen und so weiter. Da gibt es auch noch ein anderes Lied, das heißt Herr Gott, dich loben wir, regiere Herr unsere Stimmen. Auch Melodie von Johann Krüger, also nach der Melodie Nun danket alle Gott. Das fand ich noch ganz interessant. Übrigens, die Herrenhuter Prügelgemeinde hat dieses Lied auch in ihrem Repertoire. Gut, da sind wir doch schon bei Johann Krüger gewesen, bei unserem Melodisten, sorbisch eigentlich Jan Krüger. Wir haben über ihn schon mehrere Podcast-Folgen erzählt, weil Johann Krüger natürlich oft in unserem evangelischen Gesangbuch vorkommt. Ich habe gezählt 16 Melodien, oder du hast 18, können ja unsere Hörerinnen und Hörer nachzählen. Darüber 3 mehrstimmige Sätze sind von ihm zu finden im evangelischen Gesangbuch. Und dass er natürlich Johann Krüger mit Paul Gerhardt zusammengearbeitet hat, das ist, glaube ich, auch vielen Hörerinnen bekannt. Paul Gerhardts tolle Texte wurden durch Johann Krüger erst richtig bekannt, weil er ja dazu die Melodien schrieb und diese in seinem Gesangbuch Praxis Pietatis Melica veröffentlichte.
Beide Johanns, also Johann Frank und Johann Krüger, kamen aus derselben Gegend. Johann Krüger wurde in der Nähe von Guben in der Niederlausitz geboren und Johann Frank in Guben selber. Beide besuchten dieselbe Schule, allerdings nicht zur selben Zeit, weil es liegen 20 Jahre Altersunterschied zwischen ihnen. Aber sie kannten sich und Krüger wusste wahrscheinlich von den Texten seines Landsmannes und hat sie dann vertont. Und beide Lieder, die wir im Gesangbuch haben, Jesu meine Freude und Schmücke dich, finden sich beide oder wurden beide zum ersten Mal in der Praxis Pietatis Melica veröffentlicht, stehen also im Zusammenhang mit Johann Krüger.
Ja, und die eben benannte Ausgabe, das war so ein richtiger Bestseller der Gesangbuchgeschichte, denn der genaue Titel war Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen. Ich finde das übrigens ziemlich cool, dass dort schon eine Verbindung hergestellt wird zum Thema Trost und Lust, also Gottseligkeit. Ja, das ist das Liedsingen auch für mich.
Das war so ein universelles Gesangbuch eigentlich, wie heutige Gesangbücher auch, also zum Gebrauch in der Kirche, im Gottesdienst, aber auch für häusliche Andachten oder für die private Erbauung. Und als es erschien, war Johann Krüger schon Kantor in St. Nikolai. Was ich spannend fand, war, dass Johann Krüger eigentlich Theologe war, aber der war so ein guter Musiker, da haben die den einfach nach St. Nikolai in Berlin berufen als Musiker. Er hätte auch Pfarrer sein können.
Ja, das wusste ich noch gar nicht. Spannend. Genau. Und wer noch mehr über Johann Krüger wissen will, wie gesagt, in der Folge Such, wer da will, ein ander Ziel. Das ist das Lied Nummer 346. Gucken wir mal auf den Text. Unser Lied hat interessanterweise eine Vorlage, ein Liebeslied von Christoph Kaldenbach. Kaldenbach gehört auch zum Kreis um Simon Dach und zur Kürbishütte. Und der Text dieses Liebesliedes, die erste Strophe lese ich mal vor, der geht so. Flora, meine Freude, meiner Seelenweide, meine ganze Ruh, was mich so verzücket und den Geist bestricket, Flora, das bist du. Deine Pracht glänzt Tag und Nacht, mir für Augen und im Herzen, zwischen Trost und Schmerzen. Wie geht's euch damit, dass unser Lied so eine weltliche Vorlage hat?
Seufz.
Hättest du gern,
da ist jemand verliebt.
Das kommt eigentlich oft vor, oder? Das hat man manchmal in der Liedgeschichte, dass so Textform oder Texte andere Textdichter inspiriert haben zu Umdichtungen. Hier jetzt in unserem Fall von einem weltlichen Liebeslied zu einem Lied über die Liebe zu Jesus.
Ja, es wirft auch ein Licht auf unser Lied, ne? Dass es aus einem Liebeslied hervorgeht, finde ich schon so.
Und es erfüllt diese alte Forderung, dass halt Lieder durchaus bekannte Melodien oder Texte aufgreifen können, dann haben die Leute quasi das Versmaß in dem Falle schon mal oder eine Assoziation, lässt sich leichter einprägen. Ja. Oder gibt einen Aha-Effekt.
Martina, ich würde jetzt gerne mal was mit dir machen, nämlich, dass wir mal die beiden Lieder gegenüberstellen. Also ich dachte mir, du liest immer eine Zeile unseres Wochenliedes und ich lese dann die passende Stelle aus dem Lied von dem Kaltenbach.
Okay, geht los. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier.
Flora, meine Freude, meiner Seelenweide, meine ganze Ruh.
Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir.
Was mich so verzücket und den Geist bestricket, Flora, das bist du.
Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden.
Deine Pracht glänzt Tag und Nacht mir für Augen und im Herzen.
Nichts sonst liebers werden.
Zwischen Trost und Schmerzen. Ich finde poetisch, von der poetischen Qualität ist der Text von Frank besser.
Mehr Poesie geht gar nicht rein.
Ja, aber man merkt, es ist hier, liegt eben eine Jesus-Minne vor. Das war wohl im 17. Jahrhundert sowieso eine populäre Vorstellung. Das zeigt sich zum Beispiel im Liedtext darin, dass das Wort Jesus sehr oft mit Worten wie mein, mich, mir kombiniert wird.
Das Lied beginnt ja mit Jesu, meine Freude, und so endet es auch. Oder in der zweiten Strophe heißt es, Jesus will mich decken. Und in der sechsten Strophe hören wir, mein Freudenmeister, Jesus tritt herein.
Und es gibt auch noch eine Reihe anderer sprechender Ausdrücke, die von der Jesus-Minne zeugen. In Strophe 1 heißt es, Gottes Lamm, mein Bräutigam. Jesus wird als Herzensweide, als meine Zier beschrieben, auch beides in Strophe 1. Als mein Ergötzen und meine Lust, das ist Strophe 4. Und diese Ausdrücke haben teilweise biblische Wurzeln, zum Beispiel der Bräutigam, ne, das kennen wir aus den Gleichnissen Jesu. Im Gleichnis von den klugen und unachtsamen Jungfrauen kommt ein Bräutigam vor, der normalerweise mit Jesus identifiziert wird. Manche dieser Ausdrücke haben aber wohl auch in der lutherischen Frömmigkeit des 17. Jahrhunderts ein Zuhause und sind deswegen auch in anderen Liedern präsent. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen bei dem Wort Zier, Jesu meine Zier. Das kommt ja auch bei Paul Gerhardt öfter vor.
Genau, da haben wir der schönen Gärtenzier in der ersten Strophe von Geh aus, mein Herz, in unserem Gesangbuch 503. Oder im Adventslied Wie soll ich dich empfangen, EG 11, ist es meiner Seelenzier auch in der ersten Strophe.
Ich meine, bei den schönen Gärtenzieher ist nicht Jesus gemeint, ne? Da kommt nur das Wort vor, aber im Adventslied geht es auch um Jesus, richtig? Mhm. Ne? Mhm. Wir schauen mal auf Strophe 2. Strophe wird der relativ bekannte Psalm 91 zitiert.
Da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt.
Und in unserem Lied, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Und der Psalm 91, wenn man ihn weiterliest, schildert dann ja Angriffe von vielen Seiten, die Menschen treffen können und die man auch unter dem Begriff der Feinde subsumieren kann. Da ist von der Pest die Rede, von Pfeilen, von Stricken des Jägers. Und dann geht's weiter im Lied. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken.
Ja, und das Ende des Liedverses passt wieder gut zu unserem Psalm 91. Da heißt es in Vers 4, Gott wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Was für ein schönes Gottesbild, finde ich. Gott wie so ein großer Vogel, der seine Flügel über uns breitet. Noch zwei Anmerkungen dazu. Psalm 91 ist leider nicht der Letare-Psalm, sondern der Psalm für Invokavit. Das wäre sonst ein schöner Match gewesen. Und dann finde ich immer wieder eindrücklich, wie hier das so ein Unwetter als Angriff der Sünde und des Teufels interpretiert wird, ne? Das bringt ja auch noch dann die dritte Strophe. Also Gewitter wird ja nicht nur als Wetterphänomen betrachtet, sondern als etwas, das aus der Hölle kommt. Das hat mit dem damaligen Weltbild natürlich zu tun, wo Naturkatastrophen einfach als verbunden mit der metaphysischen Sphäre gedacht wurden. Da sind wir heute vorsichtiger. Aber so ein Echo dieser Vorstellung findet sich immer noch in unserem Weltbild, finde ich, so ein bisschen untergründig. Zum Beispiel, wenn man sich mal die Rolle von Wetter in Filmen anschaut, vor allen Dingen in romantischen Komödien. Beim großen Finale, da regnet es in der Regel. Oder wenn Weihnachten ist und Junge und Mädchen oder Mädchen und Mädchen sich endlich küssen, sich endlich kriegen, fängt es meistens an zu schneien. Und das ist ja kein Zufall, sondern eine Botschaft des Himmels. So. Mhm. Also da gibt es schon immer noch Widerhall dieser Vorstellung. Übrigens, Psalm 91 ist auch in der dritten Strophe noch präsent, denn da ist vom Drachen die Rede und der kommt im Psalm 91 eben auch vor.
Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrauch,
spannend ist, dass dieses Trotz hier dreimal groß geschrieben ist. Es ist also keine Aufforderung an uns oder an die Singenden, irgendwie zu trotzen, sondern es ist die Feststellung, dass dem Drachen und dem Todesrachen und unserer Furcht dazu unbedingt mit Trotz begegnet werden muss. Bei Wikipedia und im Duden liest man zum Wort Trotz, dass damit ein Verhalten des Widerstands oder auch des Mutes gegen eine Gefahr gemeint ist. Und dann ist in dieser Strophe, wie in vielen dieser Strophen unseres Liedes, aber hier besonders, gibt es ganz wunderbare Kontraste. Also dem Trotz und dem Brummen der Welt und ihrem Toben und Springen, also quasi dem Chaos, steht der Singende in gar sicherer Ruhe gegenüber. Erd und Abgrund verstummen und mit Jesu Hilfe und hier explizit durch Gottes Macht wird das Chaos irgendwie in Ordnung gebracht, zur Ruhe und zur Sicherheit gebracht.
Die Wortwahl, die hier in unserem Lied ist, die folgt eigentlich einer ganz eng und gut gemachten Dramaturgie. Also erst kommt Singen, dann kommt Brummen, dann kommt Verstummen. Und vor meinen inneren Augen erscheint sofort so eine Theaterbühne, also so eine auditive Kulisse. Das hat so starke szenische Aspekte, das bringt mich sofort, diese Bildsprache bringt mich sofort in Bilder, die vor meinen Augen aufleuchten. Ich glaube, auch deshalb ist sie so gut zu verstehen.
Und dann, das kommt noch obendrauf, hat das Ganze auch noch was Apokalyptisches. Ne? Das Lamm und der Bräutigam, von dem die Rede sind, in Strophe 1, dann der Satan und das Unwetter in Strophe 2, dann noch der Drache, das kommt ja alles auch in der Offenbarung des Johannes vor. Im Gegensatz dazu schlagen Strophe 4 und 5 dann etwas ruhigere Töne an. Jetzt geht es eher um, ich sag mal, weltliche Versuchungen, ne? Reichtum, Prestige, Eitelkeit, Stolz, Pracht und das Lasterleben. Und denen steht das singende Ich souverän gegenüber, quasi unberührt. Da wird sogar sowas wie eine Art Verabschiedungsszene vorgestellt in Strophe 5.
Gute Nacht ist ein bisschen irreführend, das klingt so ein bisschen nach Abendlied, aber ist es, glaube ich, gar nicht, sondern es ist vielleicht eher ironisch gemeint. dass sich der Singende ganz abwendet von diesen weltlichen Dingen. Also man
von den Eitelkeiten.
Genau. Hm. Sich abwendet und bewusst wegdreht. Hm. So kommt es mir vor.
Ist auch bildlich. Passt auch auf die Bühnen.
Ja, ob es ironisch ist, weiß ich nicht. Vielleicht war das damals auch eine verbreitete Formulierung. Ne? Aber für uns heute klingt es sonderbar. Wenn wir Gute Nacht sagen, dann sagen wir unseren Kindern Gute Nacht oder so.
Oder eine verbreitete Formulierung für ich wende mich ab.
Ja,
es bleibt mir fern.
Genau. Hm. Jetzt gucken wir nochmal auf die letzte Strophe. Die schlägt ja wieder den Bogen zum Anfang des Liedes. Ne? Das Lied endet so, wie es begonnen hat. Jesu, meine Freude. Und das wird auch nochmal geschildert, warum man im Angesicht des tobenden Chaos ruhig stehen und singen kann, warum es leicht ist, Reichtum, Macht und Ehre keine Bedeutung beizumessen. Das liegt, wie Frank sagt, am Freudenmeister. Und dann zitiert er Paulus, der hat ja im Römerbrief gesagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und jetzt bei Frank hier in unserem Wochenlied heißt es, denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Zucker sein. Also so heißt es im Original, lauter Zucker. Heute steht im Gesangbuch, denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein.
Hier wieder diese Kontraste, Trauergeister und Freudenmeister, ein ganz tolles Wort, gibt es nur im Deutschen, betrüben, lieben, Leide, Freude.
Reimt sich sogar irgendwie, ne? Auch wenn es jetzt nicht ist, sind keine ganz reinen Reime, aber.
Und ein bisschen Trotz bleibt dennoch hier in der achten Zeile hörbar in dieser Strophe, aber jetzt ist es so eine Glaubensgewissheit, also die Sorge der ersten Strophe, die Sehnsucht, ach wie lang, ach lange, die ist jetzt umgewandelt und weicht dieser Gewissheit, Jesus tritt herein und er bleibt meine Freude.
Ihr Lieben, bei vielen Liedern passen ja Melodie und zumindest der Text der ersten Strophe sehr gut zusammen. Ist das denn jetzt hier bei unserem Lied auch so?
Ich finde schon, für mich passt das gut zusammen. Dieser prägnante Rhythmus am Anfang mit den Punktierungen, das kann ja beim Text der ersten Strophe, ist das wie ein Freudensprung. Und später dann ist es, kann man es hören als energischer Stampfer bei dem Trotz in der dritten Strophe zum Beispiel. Die Melodie bewegt sich von der Mitte aus, also vom Quinton, erst nach unten, in die sündige menschliche Welt vielleicht, und dann von demselben Ton aus wieder nach oben, im ganz dieser ersten Zeile, mit dem Spitzenton auf dem wichtigen Wort Jesu, jetzt in unserem ersten Strophe. Die Melodie ist recht kleingliedrig, mit vielen Tonschritten, gibt jetzt keine schwierigen Sprünge, hat aber trotzdem einen großen Tonumfang, großen Ambitus. Vielleicht ist es deshalb so eingängig mit diesen kleineren Schritten. Es gibt keine richtigen Wiederholungen, aber irgendwie Korrespondenzen. Manches ist ähnlich und am Schluss hat die Melodie dieselben Töne wie am Anfang. Also da wird dieser rote Faden oder dieser Bogen geschaffen innerhalb der Melodie vom Anfang, vom ersten Takt oder den ersten Takten zum Schluss.
Ich habe gelesen, dass es übrigens zuerst eine andere Melodie zu unserem Text gab. Sie stammte von dem Gubener Komponisten Christoph Peter. Und Krügers Melodie, die er in seinem vorhin schon erwähnten bekannten Gesangbuch veröffentlicht hat, war mit Generalbass abgedruckt. Und die hat sich aber durchgesetzt gegenüber der Melodie von Christoph Peter. Und diese Generalbass und diese Art der Melodie, die weist uns darauf hin, dass das eigentlich dieses Lied in einem sehr beliebten, damals sehr beliebten Stil komponiert hat, im Stil einer geistlichen Arie, eines Sololieds. Diese Generalbassstimme übrigens, die können wir in der eben gehörten Einspielung im Original hören. Cordula, du hast gesagt, ihr habt die im Original der Generalbass-Aussetzung von Johann Krüger eingespielt.
Genau, in der sechsten Strophe, so als Schlusspunkt.
Also Generalbass heißt ja nochmal über den Bass so kleine Zahlen und da weiß derjenige, der die fehlenden Harmonietöne dazu setzt, genau was er tun muss, was genau, er klingen soll. Eine
schöne Abkürzung im Barockzeitalter. Es ist eine spannende Melodie, weil sie so ein bisschen den Übergang im 17. Jahrhundert von den alten Kirchentonarten zeigt. Das ist ja noch dorisch, aber es hat so viele Auflösungszeichen und neue Vorzeichen drin, dass man weiß, der hat eigentlich schon Richtung Dur und Moll gedacht. Und es ist auch nicht so leicht zu singen mit diesen ganzen Auflösungszeichen. Es ist gar nicht so, wenn man das sauber singen will, ist ein bisschen, deshalb dieses...
es braucht Harmonien dazu.
Ja, und das ist eine Arie, dass es quasi als geistliches Lied gedacht ist. Und
deshalb war das Lied so interessant, das hat das auch Herrn Bach so interessiert.
Ich glaube auch, das ist der Grund.
Unser Lied eröffnet ja als sogenanntes Leitlied im Gesangbuch die Rubrik Geborgen in Gottes Liebe. Wann kommt es denn in eurer Praxis zum Klingen, in eurer kirchenmusikalischen Arztpraxis?
Ich erlebe das Lied eigentlich selten in den letzten Jahren im Gottesdienst, was eigentlich schade ist. Ich glaube, bei Beerdigung wird es manchmal gesungen.
Ja, von Beerdigung kenne ich es auch. Und ich will euch noch kurz erzählen, in meiner ersten Stelle war auch wirklich der Pfarrer der Meinung, dass man dieses Lied nicht mehr singen kann mit der Gemeinde, weil es einfach zu schwer ist. Und damit meinte der, glaube ich, den Ambitus, den Tonumfang und auch den altertümlichen Text. Also der ist ja wirklich sehr weit weg von unserer, ich will jetzt nicht sagen Alltagssprache, von unserer Lebenssprache. Das wirft sofort die Frage auf, kann man so ein Lied noch singen? Es steht ja auch im Gesangbuch in der Konkurrenz zu dem Lied Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, das als zweites Lied zur Auswahl, als Wochenlied vorgeschlagen wird. Das, glaube ich, holt Menschen sehr gut ab. Das hat auch eine poetische Sprache, aber sie ist nicht so weit weg. Beide Lieder haben aber so tolle, ausdrucksstarke Bilder, dass man auf jeden Fall sofort versteht, man bleibt nicht unverständlich vor unserem Lied Jesu, meine Freude stehen und sagt, weiß ich gar nicht, worum es hier geht. Es ist schon sehr verständlich und sehr bildhaft, bloß es ist eben sehr, sehr fremd.
Und es ist sehr verankert in unserem kirchlichen Leben. Vielleicht kann man es über die vielen Choralbearbeitungen, über die Musik, die es gibt, die ja auch viele Menschen berührt und die viele kennen und lieben, im Gottesdienst mehr noch halten. Also man kann ja Korn, das in die Erde singen, aber man kann Jesu meine Freude vorkommen lassen im Gottesdienst über diese Musik.
Stimmt. Ich finde es aber gut, dass es eins der Wochenlieder ist. Ich finde, das
ist... Ja, und es ist auch nicht nur die tolle Melodie, ne, oder die Vertonung bei Bach, sondern es ist schon auch der Text. Also man muss sich erst ein bisschen in den reingeben, ja, aber... Diese Widerstandssätze, also da bin ich fest davon überzeugt, dass immer noch Menschen, dass das denen Kraft gibt.
Und das muss ja auch in das Setting des Gottesdienstes passen. Also vielleicht muss man auch sehr genau überlegen, welche Strophe wähle ich aus, wenn ich das Lied singe mit einer ganz kleinen Gemeinde und...
Genau, da würde ich sagen, auf alle Fälle die erste und die letzte, weil das diesen schönen Bogen hat, ne? Und dann kann man, denke ich, aber schon gucken, nehme ich Strophe 2 oder 3, nehme ich Strophe 4 oder 5, so wenn man da sagen will, ich will jetzt nicht das komplette Lied durchsingen, denn es ist schon ganz schön lang.
Das stimmt, oder es regt einen vielleicht auch an, damit was anderes zu machen, Zwischentexte zu finden, sie irgendwie diese Metaphern, die hier drin stehen, in ein Gebet einzubauen und dann erst schon 6. Strophe als Rahmenstrophe zu singen. Also das ist vielleicht ein bisschen anregend für die Fantasie, für das Kreative.
Anregend ist das richtige Stichwort für meine Überleitung. Es gibt nämlich wirklich viele Bearbeitungen und Vertonungen. Also Komponisten haben sich anregen lassen und Texter, Choruler. Lass uns mal einen kleinen Blick darauf werfen.
Sehr gerne. Also wir haben schon mehrfach diese wunderbare Motette jetzt erwähnt, an der man nicht vorbeikommt, wenn man sich mit Jesu meine Freude beschäftigt. Diese Motette BWV 227, die ist für fünfstimmigen Chor komponiert und Bach hat sie in den 1720er Jahren vermutlich als Trauer- oder Begräbnismusik geschrieben. Und darin verquickt er die Liedstrophen von unserem Lied mit Versen aus dem Römerbrief. Also nach jeder Liedstrophe mit der Melodie von Johann Krüger kommt ein Satz, wo ein Vers aus dem Römerbrief vertont ist. Und damit fügt er dem Liedtext eine ganz neue Dimension hinzu. Also er erweitert den Inhalt und deutet ihn aus mit dem Text
aus
dem
Römerbrief. Ja, er lässt die beiden Texte zusammensprechen.
Genau, und mit seiner Musik ist natürlich immer eine theologische Ausdeutung auch da drin. Und da wird das Lied quasi von einem Trostlied, ich habe so gedacht, zu einem musikalischen Trostbrunnen, weil es plötzlich da noch so viel mehr sprudelt. Drin streckt und sprudelt, genau.
Ja, und das, lass uns mal nicht bloß in die Vergangenheit schauen, sondern mal so in unsere heutige Zeit. Gibt es Dichterinnen, Komponisten, die einfallen, die heute mit diesem Lied so umgehen?
Ja, klar, Text? Es gibt ja in unserem sächsischen Gesangbuch, ne, unter der Nummer 86, die Neufassung von Gerhard Schöne, also die textliche Neufassung.
Da habe ich jetzt drauf gewartet. Danke für das Zuspiel. denn man muss vielleicht mal was zu dem Autor dieses Textes sagen. Gerhard Schöne, der ist, so glaube ich, in Ostdeutschland nach wie vor sehr bekannt. Er wohnt übrigens im schönen Sachsenland hier in Meißen, wo wir gerade am Klosterhof sitzen, in dieser Stadt, und ist immer noch als Liedermacher unterwegs, singt in vielen Kirchen, Jahrgang 52, im sächsischen Pfarrhaus geboren, hat viele Tiere, Musikinstrumente, Gäste. Übrigens war er bei uns auch schon in der Emmauskirche zu Gast. Und es ist ihm wirklich gelungen, gerade in der DDR-Zeit prägend und passend Worte zu den Wahrnehmungen vieler Menschen zu finden, zu Ohnmacht, zu Gewalt, zu Angst, nicht alles sagen zu können. Und deshalb wurden seine Lieder und Schallplatten für Erwachsene und Kinder, er hat auch viele Kinderlieder gesammelt, wirklich millionenfach verkauft. Ich habe gelesen, auf der Website schreibt Gerhard Schöne selber: Meine Lieder sollen Lebenszeichen sein. Sie sollen ansingen gegen alles, was Leben verhindert und einschränken will, in uns und um uns herum.
Und ich arbeite ja nicht nur in Meißen, ich wohne auch in Meißen. Und als wir vor einigen Wochen auf dem Marktplatz hier in Meißen gegen rechts demonstriert haben und für ein buntes Meißen da war, Gerhard Schöne auch da, hat spontan zur Gitarre gegriffen und ein anderes seiner bekannten Lieder gesungen, nämlich »Alles muss klein beginnen«.
Lasst uns reinhören in die erste Strophe von Gerhard Schönes Textübertragung zu »Jesu, meine Freude«.
Was haltet ihr von dieser Alternative?
Also für Gottesdienste oder für Gelegenheiten, wenn die Liebessprache aus dem 17. Jahrhundert für heutige Ohren fremd wirkt, finde ich das eine ganz tolle Alternative. Das Lied beginnt und endet wie der ursprüngliche Choral mit Jesu, meine Freude, mit dieser liebevollen Anrede. Aber dann ist es nicht diese überschwängliche Jesusliebe, die wir von Johann Frank haben, sondern der Blick fällt auf die Liebe, die Jesus uns zuteil werden lässt. Gerhard Schöne schreibt, Gottes Wort kann als störend im Weltgetriebe empfunden werden. Und es ist Jesus, der immer wieder aufsteht aus Bann und Haft, der stärker ist als alle weltlichen Herrscher, der seinen Widersachern trotzt, also der Trotz kommt hier auch vor, der die Träumenden stärkt. Er ist ein Freund der Armen, er ist mein Freund mit seiner großen Liebe. Also nicht die Jesusliebe der Singenden, sondern Jesu Liebe zu uns wird hier besungen, und das ist eine ganz schöne Sprache, die mir sehr nahe ist. Deshalb gefällt mir diese Textversion sehr gut.
Ein schönes Schlusswort, ganz angekommen im Jetzt und Hier und am Ende unserer Sendung. Da war heute super viel drin, es ist eine lange Sendung geworden. Wir sind eigentlich auch noch nicht zu Ende, wir trinken jetzt noch einen schönen Tee und unterhalten uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Am Schluss unserer Sendung gibt es noch einen kleinen Bonus. Wir hören jetzt die zweite Strophe des Gerhard Schöne Liedes, denn diese endet mit Samenkorn des Lebens. Und was passt besser zum Sonntag? Litare.
Du warst ein Mann.
Ja.